Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum letzten Info im November auf Rabe. Heute beschäftigen uns folgende Themen. Das neue Klimagesetz kommt nicht nur von rechts unter Beschuss. Die Klimaallianz bezeichnet die Vorlage des Bundes als ambitionslos und enttäuschend. Wir erklären, warum. David gegen Goliath, die Kampagne gegen die Unternehmenssteuerreform 3 setzt auf die Masse statt aufs große Geld. Ein Blick hinter die Kulissen. Und kommunistischer als die Sowjetunion in den USA wurde vorgelebt, wie es auch gehen könnte. Ein Beitrag über Kommunen im 19. Jahrhundert. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und jetzt hat Katrin Hiss Breaking News.
Der oder die zukünftige Stappi heißt Ursula Wyss oder Alec von Graferiet. Im zweiten Wahlgang können nur Personen gewählt werden, welche im Gemeinderat sitzen. Rethunause hat bereits am Sonntag bekannt gegeben, dass er nicht kandidieren wird. Ebenso wird Michael Ebersold nicht antreten. Heute früh teilte dann auch die Grüne Franziska Teuscher mit, dass sie auf eine weitere Kandidatur verzichtet. Ursula Wyss von der SP hat vor wenigen Minuten bekannt gegeben, dass sie gegen Alec von Graferiet von der GFL antreten wird. Die beiden erzielten im ersten Wahlgang am Sonntag das zweitbeste respektive das beste Resultat. Heute debattiert der Ständerat über die Revision des Ausländergesetzes und somit über die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Der sogenannte Inländervorrang Light will, dass Unternehmen ihre offenen Stellen bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren melden müssen. Die vorberatende Kommission des Ständerats will diese Regelung noch verschärfen. Nach der heutigen Debatte im Ständerat geht das Geschäft zurück in den Nationalrat, welcher am Montag darüber beraten wird. Die beiden Kammern stehen unter Zeitdruck. Bis zum Ende dieser Session sollte das Geschäft verabschiedet werden. Einerseits, weil ein Verfassungsartikel will, dass die Masseneinwanderungsinitiative innerhalb von 3 Jahren umgesetzt sein muss. Andererseits, damit der Bundesrat das Kroatien-Protokoll ratifizieren kann. Dieses will die Ausweitung der Personenfreizügigkeit auf das Land im Balkan. Das Schweizer Fernsehen überträgt die Debatte live. EU-Staaten sollen mehr Geld für Verteidigung ausgeben. Nach dem Willen der Europäischen Kommission soll dafür ein neuer europäischer Verteidigungsfonds geschaffen werden. Dies berichtet die Süddeutsche Zeitung. Als Grund gab die Kommission die verschärfte Sicherheitslage in der europäischen Nachbarschaft an, sowie den Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen. Dieser hatte während des Wahlkampfs mehrmals die EU ermahnt, deutlich mehr für die Verteidigung zu tun. Über den Vorschlag wird am EU-Gipfel im Dezember entschieden. In Ungarn scheint der rechtspopulistische Präsident Viktor Orban an einem geflüchteten Mann ein Exempel statuieren zu wollen. Der Syrer Ahmed H. steht heute in Budapest vor Gericht. Mit tausenden weiteren Menschen hat er im September vor einem Jahr die serbisch-ungarische Grenze übertreten. Als angeblichen Rädelsführer drohen Ahmed H. 20 Jahre Haft wegen illegalem Grenzübertritt und Teilnahme an Massenunruhen. Der UN-Sicherheitsrat hat für heute eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Die Situation in Aleppo werde immer unerträglicher. Der französische UN-Botschafter erklärt, dass das derzeitige Kriegsgeschehen eines der schlimmsten Massaker an der Zivilbevölkerung seit dem Zweiten Weltkrieg sei. Der britische UN-Botschafter wandte sich derweil an Russland. Die Zukunft von Aleppo liege in den Händen des Assad-Regimes und Russlands. Er forderte, dass die Bombenangriffe eingestellt und Hilfslieferungen durchgelassen werden. Und zum Wetter. Morgen Donnerstag am Vormittag meist sonnig. Mittags ziehen dann einige Wolken auf, am Nachmittag jedoch wieder schönes Wetter bei um die 5 Grad. Am Freitag früh Nebelfelder, tagsüber dann vorwiegend sonnig bei maximal 3 Grad. Ein erster Blick aufs Wochenende zeigt uns keine Wetterveränderung. Am Morgen oft bewölkt, tagsüber dann einzelne Hochnebelfelder bei ca. 2 Grad.
Rabe Info.
Die Schweiz tut sich schwer mit der Energiewende, weg von Atomkraft und weg von fossiler Energie. Gegen die Energiestrategie 2050 bläst ein kräftiger Wind vom rechtsbürgerlichen Lager. Die SVP und einzelne Mitglieder der FDP, CVP und Lega haben das Referendum gegen das neue Energiegesetz beschlossen. Nun droht auch dem Klimagesetz Widerstand. Und dieser kommt auch von links. Das zeigen die verschiedenen Stellungnahmen, die bis heute eingetroffen sind, denn heute Mittwoch endet die Vernehmlassungsfrist. Umweltministerin Doris Leuthard bezeichnet das neue Klimagesetz als sehr ambitiös. Die Klimaallianz hingegen nennt es ambitionslos. Die Klimaallianz besteht aus über 65 Umwelt- und Entwicklungsorganisationen sowie aus verschiedenen grünen und linken Parteien. Ihr reicht es bei weitem nicht, das bindende Pariser Klimaabkommen zu erfüllen. Wilmar Ahl sprach mit Georg Klingler, Co-Koordinator der Klimaallianz und Leiter Klima bei Greenpeace Schweiz.
Heute endet die Vernehmlassungsfrist für das neue Klimagesetz zur Verminderung der CO2-Emissionen. Die Stellungnahme der Klimaallianz ist sehr kritisch. Der Bundesrat könne die im Pariser Abkommen verlangten Ziele nicht erreichen damit. Dort steht ja, dass die Länder alles unternehmen müssen, um die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Warum reichen denn eurer Meinung nach die vorgeschlagenen Maßnahmen bei weitem nicht?
Also man muss hier zuerst schon mal sehen, dass der Bundesrat nicht mal diese Formulierung vom Pariser Abkommen übernehmen will. Also im CO2-Gesetzesvorschlag steht immer noch unter 2 Grad und nicht deutlich unter 2 Grad und möglichst 1,5 Grad. Und das macht einen großen Unterschied wissenschaftlich. Das ist das Erste. Also der Bund übernimmt die Pariser Formulierung nicht und dann schlägt er eben entsprechend auch Maßnahmen vor, die einfach nicht reichen, um diesen Umbau des Gesamtenergiesystems entsprechend voranzutreiben.
Der Bundesrat schlägt ja vor, die CO2-Emissionen bis 2030 um die Hälfte zu senken im Vergleich zu 1990, davon 30% im Inland, 20% im Ausland. Umweltorganisationen sind der Meinung, dass man die CO2-Emissionen um 60% reduzieren müsste, alleine in der Schweiz, um die Pariser Ziele zu erreichen. Worauf stützen Sie diese Annahme?
Wir haben die Ziele in Paris und die entsprechenden wissenschaftlichen Berichte eigentlich genauer durchforstet. Und wenn man Paris anschaut, da ist klar, dass man sagt, man will null Emissionen erreichen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Also irgendeinmal müssen alle Länder auf dieser Welt aus den fossilen Energien ausgestiegen sein. Und wenn man dann zusätzlich noch berücksichtigt, dass die reichen Länder auch in Paris zugestimmt haben, dass sie eine besondere Verantwortung übernehmen, dann kommen wir eben zum Schluss, dass diese schon 2050 auf null Emissionen runterkommen müssen. Und wenn man nun schaut, dass die Schweiz nur 30% reduzieren möchte bis 2030, ist man einfach nicht auf dem Weg Richtung Null-Emissionen. Also man macht eigentlich viel zu wenig, um dieses 2050er-Ziel zu erreichen. Das ist der Grund, weswegen wir die Inlandziele so kritisieren.
Bundesrätin Umweltministerin Doris Leuthard bezeichnete das neue Klimagesetz als sehr ambitiös. Macht es denn nicht Sinn, sich Ziele zu setzen, die man dann auch wirklich erreichen kann und somit auf sehr weitgehende Maßnahmen zu verzichten, die man dann wahrscheinlich sowieso nicht erfüllen kann?
Also das ist eine Art politischer Pragmatismus, den wir nicht vollständig teilen, weil wir sind hier in einem Vernehmlassungsverfahren. Das heißt, wenn der Bundesrat schon mit einem Minimalkonsens in die Vernehmlassung geht, riskiert er, dass das völlig demontiert wird. Also von daher glauben wir, es wäre besser, man würde sagen, das Paris-Abkommen umsetzen heißt, jedes Land muss mehr tun, auch so die Schweiz, und nicht schon das vorwegzunehmen, dass es einen politischen Kompromiss geben wird, der vielleicht schlechter ist, als man wissenschaftlich erwarten sollte.
Und doch schlägt ihm derzeit in der Klima-Umweltpolitik ein sehr harscher Wind entgegen, auch mit der Energiestrategie. Dort wurde ja die SVP bestärkt am vergangenen Sonntag mit dem Nein zur Atomausstiegsinitiative, dass sie hier das Referendum ergreifen wollen. Ist es denn nicht besser, etwas weniger zu verlangen und das dann durchzubringen?
Ich habe durchaus Verständnis dafür, dass man versucht, hier nicht schon von vornherein auf verlorenen Posten zu sein. Aber das Pariser Abkommen, muss man wissen, wurde von quasi allen Ländern dieser Welt gut geheißen und ist schon heute in Kraft. Und dort steht schwarz auf weiß, dass das Energiesystem in allen Ländern umgebaut werden muss. Und wenn man jetzt wirklich der Meinung wäre als Bundesrat, ja, das stimmt, wir wollen das wirklich umsetzen. Wir wollen eben auch diese Zielsetzung ins Gesetz schreiben, das heißt, es wäre dann auch justiziabel. Dann wäre jetzt die Gelegenheit, eben auch Klartext zu sprechen. Wenn man das jetzt nicht macht, wird man hier auf verlorenen Posten stehen.
Das sagt Georg Klingler, er ist Co-Koordinator der Klimaallianz und Leiter Klima bei Greenpeace Schweiz. Und bevor wir uns jetzt mit der Unternehmenssteuerreform 3 und dem Kommunismus in den USA beschäftigen, gibt's Musik. Und da hören wir uns den Klimawandelkritiker-Klassiker an. Beds Are Burning von Midnight Oil. River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep?
Yeah.
Rabe Info.
Mit ihrem Drücken des Ja-Knopfes zur Unternehmenssteuerreform 3 soll sie auf einen Schlag 6 Millionen Franken Steuergelder eingespart haben. So berechnete die Tageswoche das Steuergeschenk der schwerreichen SVP-Nationalrätin Magdalena Martulla-Blocher und ihren Verbündeten aus der SVP, FDP, CVP und BDP an die Reichen und Superreichen wie sie. In 2,5 Monaten stimmt die Schweizer Bevölkerung über die kompliziert tönende Unternehmenssteuerreform 3 ab, kurz USR 3. Mit einfachen Schlagwörtern machen die Lobbys der grossen Konzerne schon jetzt Werbung. Ein Ja sichert Steuereinnahmen, steht da zum Beispiel. 10 Millionen Franken sollen in der Kriegskasse der Steuerreformbefürwortenden stecken. Das sagt die Gegenseite. Nun hat auch sie ihre Kampagne gestartet, allerdings mit viel weniger Geld, dafür mit Kreativität. Gestern in Zürich machte sie eine Aktion, erzählt SP-Co-Generalsekretär Michael Sorg.
Wir haben zwei Torbögen aufgestellt, um damit zu symbolisieren, dass die Vorlage, die USR 3, eigentlich die Bevölkerung in zwei Gruppen teilt. Es gab einen schönen, goldenen Bogen für die Großaktionäre und Unternehmensbesitzer mit einem roten Teppich. Und es gab einen kargen, nicht sehr hübschen Bogen für den Mittelstand, für alle anderen. Sie sollte symbolisieren, wer Großaktionär ist, wer Unternehmensbesitzer ist, dem wird der rote Teppich ausgerollt, der darf durch den goldenen Bogen schreiten, für alle anderen bleibt nur der relativ harte, steinige Weg durch den kargen, eisernen Bogen.
Begleitet wird diese Kampagne nun auch mit einer Webseite, einem Crowdfunding und verschiedenen Aktionen unter dem Motto Aufruf zum Schutz des Mittelstandes. Hat die SP nun neu den Mittelstand entdeckt?
Also Mittelstand ist natürlich einfach der Überbegriff für alle Menschen, die von Lohn und Rente leben. Also alle Leute, die darauf angewiesen sind, zu arbeiten und nicht einfach ihr Geld für sich arbeiten lassen können. Und um die geht es bei dieser Abstimmung bei der USR 3, weil die sind die, die diese Reform bezahlen müssten. Es geht um 3 Milliarden Franken pro Jahr, die die Unternehmen und die Großaktionäre erhalten sollen. Und das Geld fällt nicht vom Himmel. Das Geld müssen wir bezahlen durch höhere Steuern.
Bei der letzten Unternehmenssteuerreform, bei der Unternehmenssteuerreform 2, konnten einem die Befürworter, unter anderem der damalige Finanzminister Rudolf Merz, konnten der Bevölkerung weismachen, dass das alles gut kommt und am Schluss ganz viel Geld in die Kasse des Staates fließt. Am Schluss kam es völlig anders heraus. Die Unternehmenssteuerreform 2 kostete Milliarden dem Steuerzahlenden. Jetzt sieht es ähnlich aus. Haben Sie aus der letzten Abstimmung zu einer Unternehmenssteuerreform gelernt und gehen diesen Abstimmungskampf ein bisschen anders an?
Ja, wir wissen heute, dass die letzte Reform, die USR 2, deutlich schlechter herausgekommen ist als vom Bundesrat vorhergesehen. Und diesmal ist es eigentlich noch schlimmer. Es weiß gar niemand, was passieren soll. Ueli Maurer hat an seiner Medienkonferenz vor 4 Wochen auf die Frage, wie teuer die Reform denn wird, keine Antwort gewusst. Die Wirtschaftsverbände, die bürgerlichen Parlamentarier haben darauf bis heute keine Antwort. Sie sprechen von dynamischen Effekten. Wir wissen aus anderen Ländern, Beispiel Belgien hat eines der Instrumente, diese sogenannte zinsbereinigte Gewinnsteuer, eingeführt für sich. Das belgische Parlament ging von Ausfällen von 500 Millionen Euro aus. Es waren nachher 5 Milliarden Euro, also 10-mal mehr. Das ist genau das, was bei uns auch droht. Niemand weiß, wie teuer diese Reform werden kann. Es ist eine Blackbox und wenn wir nicht aufpassen, haben wir am Schluss eine ziemlich teure Rechnung auf dem Tisch.
Es ist relativ früh, dass Sie jetzt mit der Kampagne begonnen haben. In 2,5 Monaten erst wird abgestimmt. Aber auch die Befürworter haben schon aufgerüstet. Überall sieht man schon die Plakate. Haben Sie auch genug Mittel, um das durchzustehen?
Es ist klar, dass wir finanziell nicht mithalten können. Es ist wirklich David gegen Goliath. Wir haben rund 25 Mal weniger Geld zur Verfügung als die Befürworter. Wir kalkulieren mit rund 400.000 Franken Budget. Die Gegenseite mit rund 10 Millionen. Aber das ist halt die Realität. Also es geht für die Befürworter, insbesondere für die Großkonzerne und für die reichen Großaktionäre um sehr, sehr viel Geld. Entsprechend geben sie sehr viel Geld in diese Kampagne. Wir haben keine solchen großen finanzstarken Akteure im Hintergrund. Wir sind darauf angewiesen, dass die Leute, die Bevölkerung uns mithelfen, die Kampagne zu tragen.
Das sagt Michael Sorg, Co-Generalsekretär ad interim der SP. Links zu den Kampagnen der Unternehmenssteuerreform 3 finden Sie unter rabe.ch/info. Die Abstimmung findet am 12. Februar 2017 statt.
Rabe Info.
Sie waren kommunistischer als die Sowjetunion und kamen ohne Geld und Privatbesitz aus. Die utopischen Kommunen in den USA des 19. Jahrhunderts. Ausgerechnet im heutigen Hort des Kapitalismus wurde damals vorgelebt, dass es auch anders kann. So errichteten Siedler und Siedlerinnen 7 Dörfer in Iowa und nannten sie Amana-Kolonie. Über diese Kolonie berichtet der Sozialwissenschaftler Rudolf Sturmberger in seinem Buch «Das kommunistische Amerika – auf den Spuren utopischer Kommunen in den USA». Helen von Radio Korax Halle wollte vom Autor wissen, aus welchem Interesse heraus dieses Buch entstand.
Das Buch entstand eigentlich aus dem Interesse an einer speziellen Kommune, die auch in dem Buch beschrieben wird. Und das Spezielle an dieser Kommune war, wie sie zum einen die wirtschaftliche Struktur, wie sie das gestaltet haben. Also das war eben wirklich kommunistisch in dem Sinne, dass es keinen Lohn gab. Es gab auch keinen Privatbesitz. Alles, was man zum Leben brauchte, das konnte man sich dann irgendwie aneignen. Das wurde ja also aufgeteilt. Also so auf dieser einen Seite diese ja doch sehr egalitäre Struktur. Und das andere Interessante an dieser Kommune war, wie sie ihre Beziehung zwischen den Geschlechtern, wie sie das gelöst oder gestaltet haben. Also es war sowas Ähnliches wie freie Liebe. Jeder war mit jedem verheiratet. Und das war so der Ausgangspunkt dafür, sich mit diesen utopischen Kommunen in den USA überhaupt zu beschäftigen.
Und wir merken, es gab in den USA sozialistische Kommunen. Im 19. Jahrhundert boomten frühsozialistische Siedlungen im ländlichen Amerika sogar regelrecht. Das berichtet Rudolf Sturmberger in seinem Buch. Sturmberger verfolgt dabei die Route des Journalisten Charles Nordhoff. Nordhoff reiste 1874 durch die USA, besuchte eine Reihe kommunistischer Siedlungen und dokumentierte sie.
Damals war auch schon klar, dass an diesen Kommunen etwas Besonderes ist. Und das Besondere war eben, dass sie inmitten dieses aufblühenden Kapitalismus, dass sie kommunistisch verfasst waren und kommunistisch auch gewirtschaftet haben. Utopische Kommunen gab es zu dieser Zeit reichlich. Also das war so damals so eine richtige Boomzeit für Versuche, anders zu leben, alternativ zu leben.
Soweit Rudolf Sturmberger. Sein Buch »Das kommunistische Amerika – auf den Spuren utopischer Kommunen in den USA« ist vor kurzem im Mandelbaum Verlag erschienen. Und dieses Buch schaut auf das utopische Landleben in den USA. Sie waren kommunistische Inseln in einem Meer des sich rapide entwickelnden Industriekapitalismus. So beschreibt Sturmberger die utopischen Kommunen des 19. Jahrhunderts in den USA in seinem Buch. Um mal ein Beispiel zu nennen, die Amana-Kolonie in Iowa hat 77 Jahre lang eine Wirtschaft ohne Privateigentum und ohne Geld praktiziert.
Diese Kommune, die existierte von 1855 bis immerhin bis 1932. Und damit hat diese Kommune länger existiert als die Sowjetunion. Und sie war auch in dem Sinne also kommunistischer als die Sowjetunion. Weil auch in Amana gab es also kein Geld, es gab keinen Lohn für die Arbeit, es gab keinen Privatbesitz.
Wir haben auch schon von Rudolf Sturmberger gehört, dass in der Siedlung Oneida die komplexe Ehe praktiziert wurde. Das kleinfamiliäre System sollte damit aufgesprengt werden. Allerdings waren die Arbeitszuteilungen in einem feministischen Sinn alles andere als fortschrittlich. Auch wenn einige Bewohner das Leben in der Kommune als Paradies beschrieben, gab es auch die andere Seite der Medaille. Die meisten Kommunen waren streng paternalistisch organisiert. Ausschließlich die Älteren oder geistliche Führer hatten das Sagen.
Amana bestand eben aus 7 Dörfern und jedes dieser 7 Dörfer, die hatten Dorfälteste. Und die bestimmten halt schon, was dann getan werden sollte und getan werden musste. Die Rolle der Frau war dann ähnlich der in der normalen Gesellschaft, jetzt in Anführungszeichen. Das heißt, in der Regel hatten die Männer das Sagen.
Heute existiert fast keine dieser Kommunen mehr. Man löste sich mangels Nachwuchs auf, ging wirtschaftlich zugrunde oder beschloss auf demokratischem Wege, die Gemeinschaft aufzulösen. Auch das beschreibt Rudolf Stumberger in seinem gerade beim Mandelbaum Verlag veröffentlichten Buch.
Also einer der Gründe, warum sich diese kommunistischen Kommunen aufgelöst haben, war die Weltwirtschaftskrise 1929. Aufgrund auch dieser Weltwirtschaftskrise gab es also enorme wirtschaftliche Probleme, sodass man sagte, also man muss irgendwas ändern, so können wir das nicht mehr weitermachen. Und natürlich waren die Anfechtungen von außerhalb waren natürlich groß. Es gab ja dann Radio, Zeitungen, die Welt rückte näher, es gab das Auto, also die Verbindungen, die waren dann also sehr viel vielfältiger und die Verlockungen dann auch.
Das sagt Rudolf Stumberger, Autor des Buches »Das kommunistische Amerika auf den Spuren utopischer Kommunen in den USA«. Einen Link zu diesem Buch finden Sie auf der Rabe-Webseite rabe.ca/info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 30. November auf Rabe. Auf der Webseite rabe.ca gibt es alle Infosendungen als Podcast und weiterführende Links und Bilder. Das nächste Info gibt's morgen Donnerstag, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall, Katrin Hiss und Radio Korax Halle. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.